und wir sprechen über das Transform-Magazin, das kürzlich erst von über 700 Unterstützern gecrowdfundet wurde, wie man so schön sagt. Das Magazin steht kurz vor der Veröffentlichung der ersten Ausgabe und das Thema könnte man zusammenfassen unter der Überschrift Die Vereinbarkeit von Glück und Arbeit oder auch der Sinn des Lebens in Zeiten des ungezähmten Kapitalismus. Bei mir im Studio sind die Redakteure Jan Korte und Katharina Tress, die uns noch einiges mehr erzählen können zum Inhalt und zum Veröffentlichungstermin des Magazins. Schönen guten Tag an euch beide.
Hallo.
Wie geht's? Alles gut soweit? Seid ihr im Stress mit dem Magazin jetzt gerade im Moment oder sind die meisten Arbeiten erledigt?
Ja, relativ stressfrei eigentlich mittlerweile, ne?
Sehr schön. Das finde ich ganz gut, weil alles andere wäre auch ein schlechtes Zeichen, wenn ein Magazin darüber schreibt, wie man die Arbeitswelt vielleicht ein bisschen menschenfreundlicher gestalten könnte und dann seid ihr selber so gestresst, das wäre ja komisch gewesen. Jetzt lass uns zunächst mal über diese Crowdfunding-Aktionen reden. Ihr habt ja über die Plattform Startnext die erste Ausgabe des Magazins finanziert. Wie sicher wart ihr euch, dass das klappt und warum war das auch so wichtig dafür, für die erste Ausgabe, dass man eben die Crowd nach der Kohle fragt?
Also ich glaube, wir waren ziemlich überrascht. Es ist dann doch so über 700 waren, also es ist wirklich eine Crowd auf uns finanziert hat. Also dass viele wenig Geld gegeben haben und nicht irgendwie so ein paar vereinzelte irgendwie ein paar tausend Euro jeweils gegeben haben, sondern dass wirklich das the power of the people zusammenkam sozusagen. Ich persönlich hätte jetzt nicht gedacht, dass es dann noch so viele werden. So mit 5.000 hätte ich jetzt schon optimistischerweise gerechnet. Wir sind ja auch ziemlich viele Leute, die das irgendwie antreiben. In der Redaktion sind Layouter sind und so weiter. Ja. Aber dass es dann 10.000 wurden, hat mich doch positiv überrascht.
Sehr schön. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon mal nachgefragt und das ist im Prinzip auch die nächste Frage, die sich jetzt anschließt. Wieso ist das Crowdfunding wichtig gewesen für euch? Ihr habt ja im Text, der euer Heft beschreibt, auch den Satz drin stehen, werbefrei und stolz darauf. Das heißt, es ist einfach notwendig gewesen, oder da mal loszugehen und Geld einzusammeln von Leuten, die eben keine Werbung schalten wollen im Heft zum Beispiel.
Ja, genau. Also werbefrei zu sein ist für uns sehr wichtig. Mhm. Und es war eben auch schön zu sehen, jetzt gerade, es war für uns so ein erster Testlauf, um auch zu gucken, wie kommt das jetzt überhaupt an? Mhm. Und lässt sich das auch vielleicht zukünftig werbefrei gestalten oder nicht? Oder genau.
Und das heißt, wenn man jetzt auch über die nächsten Ausgaben schon nachdenkt in Bezug auf Werbefreiheit, dass ihr die Crowd unter Umständen nochmal fragt, wenn es an die zweite Ausgabe des Magazins geht oder habt ihr da noch alternative Finanzierungsideen?
Also ich glaube, im Moment mit den 10.000 Euro sind wir auch ganz gut aufgestellt, dass wir zumindest eine überschaubare Ausgabe von Ausgabe 2 auch mitfinanzieren können. Okay, cool. Das heißt, es gibt auf jeden Fall zwei Ausgaben. Aha. Das ist schon mal gesichert und die werbefrei, ohne Konsumzwänge und mit gutem Leben
pur. Magazin fürs gute Leben ist auch so eine Überschrift, die quasi als Subtext noch mit über dem Magazin steht, über dem Transform-Magazin. Ich habe in der Anmoderation jetzt vom Sinn des Lebens in Zeiten des Kapitalismus gesprochen. Das ist ja durchaus eine Frage oder das ist ja durchaus eine Philosophie, die ihr quasi versucht mit Leben zu füllen. Wie kann man sein Leben sinnvoll leben in Zeiten, in denen einem gesagt wird, der einzige Sinn deines Lebens ist die Arbeit und unter Umständen sogar die Karriere. Wann wurde euch denn klar, dass man sich auch in Heftform über solche philosophischen Fragen Gedanken machen muss?
Also mir ist es eigentlich das erste Mal richtig bewusst geworden, als ich mit ein paar Leuten zusammen versucht habe, Friedrichshain-Kreuzberg werbefrei zu machen.
Mhm. Und da warst du schon mal bei
genau,
uns.
Genau, da war ich schon mal bei euch. Ja. Und habe ich mich tierisch über die Medien aufgeregt, weil die haben zwar berichtet, aber alle in einem eher destruktiven Ton. Kritisch sein ist gut und auch richtig, aber so Platz für neue und innovative Ideen fand ich war überhaupt nicht. Und Sachen, die mal ein bisschen was in Frage stellen oder auch Leute direkt dazu anleiten, konkret was zu machen, gab's da nicht. Überall Probleme, Krisen. Und aber keine Handlungsmöglichkeiten. Ja. Und das hat uns dann so ein bisschen gestört. Und wir haben gedacht, eigentlich braucht's ein Magazin, das auch weg von so Ober-Hochglanz-Lifestyle-Magazin irgendwie. Es reicht jetzt, wenn ich mir irgendwie auf dem Tempelhofer Feld irgendwelche Blumen in Socken da mache und dann ändert sich das System. Das war uns auch zu wenig. Also wir wollten irgendwie lösungsorientierte, aber trotzdem radikale Neuerungen für die Gesellschaft.
Ja, es wird ja oft von Sachzwängen gesprochen, wenn man den Kapitalismus kritisiert oder sagt, das und das läuft falsch, das muss man anders machen, dann heißt es, ja, aber die Verhältnisse sind nun mal so, die Sachzwänge forcieren uns quasi dazu, das so und so zu machen. Da wollt ihr auch quasi Gegenbeispiele liefern und mit den Leuten vielleicht auch Alternativen diskutieren. Ja. Okay, finde ich schön. Es kann auch mal genickt werden im Radio.
Ja.
Meine Damen und Herren, Sie haben nicht Ja gesagt, aber Sie haben genickt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ihr sprecht im Magazin auch über den Begriff Drecksarbeit. Das finde ich ganz schön. Was versteht ihr denn unter dem Begriff Drecksarbeit?
Ja, Drecksarbeit, es gibt einfach wahnsinnig viel entfremdete Arbeit. Ja. Also irgendwie Leute, die im Büro den ganzen Tag arbeiten ohne Klimaanlage. zum Beispiel, das sage ich in einem klimatisierten Radiostudio, ist ganz gut. Ja. Oder die als DHL-Briefträger den ganzen Tag schuften müssen, dafür keinen Cent oder nur wenig Cent Geld sehen. Dass wir einfach nicht die Sachen machen, die uns Spaß machen, weil es einfach nicht mehr geht. Ja. Also wir rennen und rennen in so einem Hamsterrad und verrichten dabei Sachen, die irgendwie weder uns zufriedenstellen noch die Gesellschaft irgendwie weiterbringen. Und auch in dem Verticken des x-ten Sozialunternehmensprodukts, also dieses ganze Social-Business-Zeug, das hat zwar teilweise tolle Ideen, aber letztendlich unterstützt das natürlich auch nur die bestehenden Strukturen.
Was ich auch schön finde als ein Beispiel für die Drecksarbeit wurde der Werbetexter genannt, der quasi täglich mit seinem Gewissen zu kämpfen hat, weil er im Prinzip Lügen texten muss, so kann man es ja durchaus formulieren, um Produkte zu verkaufen. Jetzt frage ich mich natürlich, leben wir nicht immer noch in Zeiten, leider vielleicht, in denen die Mehrheit sich immer noch nach einer Karriere sehnt, also in der die Mehrheit noch immer sagt, ja, also wenn ich aus der Schule raus bin jetzt im nächsten Jahr, dann will ich eigentlich im Prinzip gleich einen fetten Job haben, ich will eine Karre zu Hause haben und vielleicht noch ein Haus. Also in diesen Zeiten, wie schwierig ist es da vielleicht den Durchschnittsbürger dahin zu kriegen, dass er sein Gewissen befragt beim nächsten Jobinterview und eben nicht bei der Bank anruft, bei der Frau, die sein Konto betreut und sagt, soll ich den Job nehmen oder nicht? Das ist eine Frage. Wie kriegt man die dazu?
Genau, ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, dass wir so viele Sachen einfach mittlerweile schon aufgesogen haben, so viel Sehnsüchte und Wünsche, und wir wollen einfach hinterfragen, so sind das wirklich unsere Wünsche, Wünsche, die wir wirklich haben, oder ist es nicht eine bestimmte Schizophrenie, die man auch abbauen kann. Genau, und das wollen wir eigentlich in unseren Texten machen. Und
wir wollen es vor allen Dingen einfach machen.
Ja.
Also es gibt halt sehr viele Barrieren und Hindernisse, die einem überall zum wirklich guten Leben begegnen. Und auch im Journalismus. Das heißt, es gibt oft verklausulierte, theorielastige Texte, die, wie gesagt, immer nur Probleme ansprechen. Und wir wollen halt gerade das Gegenteil probieren, mit leichter Sprache irgendwie versuchen, inklusiv zu sein, auch Leute mitzunehmen. Ich glaube, dass es nämlich sehr vielen Leuten so geht, dass sie irgendwie, wenn sie im Edeka in der Supermarktkasse den ganzen Tag schuften müssen und irgendwie die Gutverdiener scheffeln das Geld nach Hause, sich dann auch verarscht vorkommen. Ich glaube, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir alle zusammen angehen können und sehr, sehr viele Leute unglücklich sind. Und irgendwie, wenn man Leute nach Arbeit fragt, ist es nicht, dass alle Freude strahlen. Ja, geil, ich gehe jeden Tag super gerne zur Arbeit. Hat man auch manchmal, aber nicht jeden Tag.
Und das ist die Ausnahme in der Regel, ja. Wir reden gleich ein bisschen weiter, spielen zwischendurch aber auch einen Song, der im Heft vorkommt. Und der im Heft auch eine relativ radikale Position unter Umständen einnimmt. Tonsteine scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein Stück Musik aus dem 71er Album. Warum geht es mir so dreckig? Von gute Frage. Den Tonsteine scherben, eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Wie gesagt, der Song ist 71 veröffentlicht worden und 1969 getextet. Und der umschreibt ja eine relativ radikale Position gegenüber der Karriere, gegenüber dem Kapitalismus. Glaubt ihr, dass man aus dem Song noch was lernen kann? Denn der überschreibt ja einen Artikel in eurem Magazin, im Transform-Magazin. Ist das ein Song, von dem man noch was lernen kann, von dem Song und der dazugehörigen Protestkultur, die ja die Tonsteine-Scherben-Crew quasi umspannen? Ist das was, woraus man noch was lernen kann? Oder ist das dann doch eine alte Welt, die mit ihren Kritikpunkten nicht mehr in die heutige Zeit passt?
Ich glaube, dass man durchaus was mitnehmen kann. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Als Handlungsaufforderung zu begreifen, finde ich weiterhin total gut. Ich glaube allerdings, dass wir auch aus den Erfahrungen der letzten 40 Jahre vielleicht auch so ein bisschen lernen können. Unser Konzept setzt auf die gleiche Radikalität, aber wir nennen es sanftmütige Dissidenz.
Ja.
Das heißt, sich trauen, Nein zu sagen und gegen bestehende Verhältnisse und Zumutungen der Zeit zu sein, ohne aber gleichzeitig irgendwie die Liebe zu den Menschen zu verlieren und ohne
gewalttätig zu werden zum Beispiel auch.
Ja, also ich meine, Gewalt ist ja immer so eine Sache, also Gewalt gegen Dinge, müssen wir jetzt nicht so diskutieren, aber ich glaube einfach, durch seine Handlungen mit Liebe zum Menschen, mit mehr Empathie, mit mehr und nicht so dieses überaus Polarisierende. Ich glaube, da bringt man halt viele Leute gegen sich auf und es führt am Ende zu nichts, ohne halt seine Radikalität zu verlieren.
Ja, und ich glaube, wenn aus dieser Kapitalismuskritik, die ja gerade überall quasi aufpoppt, ja, in allen Kreisen, ob es intellektuelle Kreise sind oder Arbeiterkreise oder sonst wo, überall poppt dieses Thema gerade auf. Und ich glaube, damit das zu einer Bewegung unter Umständen werden kann, muss man eben auch über Grenzen hinwegsehen und sich auch solidarisieren mit Leuten, die aus einer anderen Ecke mit einem ähnlichen Gedankengut kommen. Und dann auch darüber hinwegsehen, dass es nicht genau und exakt der gleiche Gedanke ist, den man selber formuliert hat. Das war ja früher auch oft in der Linken ein Problem zum Beispiel.
Genau, oder vielleicht auch, dass es etwas ist, was sich einfach langsam entwickelt über einen längeren Zeitraum hin und dann umso wahrhaftiger tatsächlich ist. Weil das, was uns auch wichtig ist in dem Magazin, ist eben, dass wir selber jetzt noch nicht hundertprozentig die Antworten auf alle Fragen gefunden haben, sondern trotzdem einfach mal anfangen wollen, uns mit den Fragen zu beschäftigen, Lösungsansätze finden wollen und inspirieren lassen wollen von Menschen.
Jetzt hast du gerade schon, Jan, den Begriff des, wie sagt man, des sanftmütigen Dissidenten, den hast du gerade schon gedroppt. Das erinnert mich total an die Überschrift des Hauses Bartleby, die da lautet, I'd prefer not to. Das ist ja auch eine sehr freundliche Art der Absage, zu sagen, ich würde das lieber nicht tun. Das ist was anderes, als zu sagen, nee, mach ich nicht, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ja?
Freundlich, aber bestimmt.
Genau. Ist das, arbeitet ihr auch zusammen mit denen, weil sich da auch eine ähnliche Idee der Starrköpfigkeit quasi entwickelt hat?
Also wir sind auf jeden Fall mit denen in Kontakt und verfolgen natürlich auch das Kapitalismus-Tribunal, was die machen, sehr genau. Und ich glaube schon, dass es da Synergien ergibt.
Ja, das glaube ich auch.
Wir versuchen noch so ein bisschen mehr so ein bisschen verständlicher zu sein. Das Haus Bartleby ist ja schon sehr, auch hat ja künstlerische Ansprüche.
Ja, sind theoretisch sehr gefestigt.
Genau, sind theoretisch sehr gefestigt. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Wir sind nicht so gefestigt.
Das wollte ich damit nicht sagen.
Ich aber. Und gleichzeitig versuchen wir halt, Sachverhalte runterzubrechen und irgendwie zu fragen, was kann ich morgen tun? Also Transform will quasi die Frage nach dem Morgen stellen. Ja. Also nicht nach, was ist in 10 Jahren, sondern was ist morgen
am Mittwoch? Das haben wir jetzt Mittwoch. Tun, ganz konkret.
Was ist eigentlich am Mittwoch los? Frag das Transform-Magazin. Aber dass ihr was verändern wollt, das steckt ja im Titel des Magazins eben schon mit drinne. In Heft ist noch ein Interview mit dem Autoren Tom Hodgkinson zu lesen, der sich in seinen Publikationen ja schon seit Jahrzehnten mit einer, man kann es durchaus sozialistischen Philosophie nennen, beschäftigt, die quasi auch das Leben im Kapitalismus hinterfragt oder guckt, wo kann ich als Individuum vielleicht mich da ein bisschen rausnehmen und mein eigenes Leben leben und nicht das Leben, das mir die Karriere vorschreibt. Er ist außerdem der Mann, der seit 93 das Idler-Magazin oder Magazine heißt es in England veröffentlicht. Warum sind er und sein Magazin Vorbilder für euch?
Ich glaube, das Idler Magazine ist ein Vorbild für uns, weil es einfach so ein cooler Typ ist. Der versucht, Sachen mit viel Humor auch zu präsentieren. Ja. Und ich glaube, das ist für uns ein großes Vorbild. Er ist König der Faulenzer.
Ja.
Er gibt konkrete Anleitungen zum Blaumachen und zum Nichtstun.
Ja.
Da haben wir uns sehr von inspirieren lassen. Die gibt es übrigens auch im Heft.
Ja.
Also Anleitungen zum Blaumachen. Wie kann ich wehrhaft im Büro sein und längere Zeit am Kopierer verbringen oder mal die notwendigen Updates am Computer ausführen.
Ihr öffnet auch Nichtrauchern die Möglichkeit zu einer Raucherpause und sagt, nimm einfach ein Jojo mit auf die Terrasse und tu und sag den Leuten, die sagen, was machst du da? Ich sagst du einfach, das Jojo spielen, das bringt mich davon runter vom Kippenrauch. Ich hab aufgehört mit Kippenrauch.
Ja, das ist ein Magazin Vorschlag für alle, für Raucher und für Nichtraucher.
Das ist echt super. jetzt habt ihr das Heft quasi in der PDF-Version schon mal rausgehauen an die Crowdfunder, damit die sich das angucken können. Jetzt wollt ihr das aber auch drucken. Wie weit seid ihr damit? Wann kann man das Magazin in den Händen halten? Was wird es kosten?
Das Magazin wird Ende Juli wird es auf den Markt kommen, glaube ich. Genau. Und wie teuer soll es werden? Ich
weiß es nicht. Kostet 10 Euro dann. Das ist natürlich der Werbefreiheit geschuldet.
Ja. Aber es ist ein relativ dickes Heft auch.
Ja,
oder?
Also genau.
Über 100 Seiten auf jeden Fall.
Genau, unser Konzept heißt Bookazine, also zwischen Buch und Magazin. Wir wollen natürlich auch jetzt ökologisch bewusst nicht so viel Müll produzieren, sondern versuchen, ein Magazin zu schaffen, das man sich auch gerne ins Regal stellt, mit dem man selbst eine gute Zeit verbringt kann, das heißt, mit denen die Badewanne nehmen, mit zum See nehmen und danach quasi wie eine Sammleredition sich ins Regal stellen kann.
Alles klar. Und Ausgabe Nummer 2, arbeitet ihr da schon dran oder ja?
Genau, wir haben jetzt gerade angefangen, vor 2 Wochen uns das erste Mal zu treffen und über die 2. Ausgabe zu reden. Thema so ganz grob soll Empathie sein.
Ah, auch ein sehr gutes Thema, finde ich, in Zeiten wie diesen, denn Empathie würde in vielen Bereichen, glaube ich, weiterhelfen, wenn man sich einfach mal in die Situation des Gegenüber oder des Menschen in Griechenland zum Beispiel versetzen würde, dann wäre vieles unter Umständen schon einfacher.
Genau, an vielen Ecken und Enden, sei es Griechenland, sei es Pegida, ja. Sei es der neue Rechtsextremismus, den wir uns ja irgendwie auch alle konfrontiert gegenüber sehen.
Ja, Empathie sollte Schulfach werden, habe ich mit irgendjemand anderem schon mal hier festgestellt.
Gibt's Heidelberg auch schon.
Ja, wo denn?
In Heidelberg.
Ja.
Und anscheinend gibt es an einer Berliner Grundschule in Pankow, habe ich mir sagen lassen, das wird auch noch investigativ mit dem nachgegangen.
Sehr gut.
Für Ausgabe 2, ob das für Transform taugt.
Ja. Gut.
Mal schauen.
Also, gut, dann haben es schon 2 Schulen aufgeschnappt hier, unseren Vorschlag. Vielen Dank jetzt erstmal fürs kurze Gespräch. Wir freuen uns auf die 1. Ausgabe des Transform-Magazins, das man kaufen kann Ende Juli für 10 Euro.
Und noch vorbestellen kann,
auch
sogar
gut.
auf unserer Website unter www.transform-magazin.de kann man Ausgabe 1 noch vorbestellen. Ansonsten ab Ende Juli im gut sortierten Zeitschriftenhandel an Bahnhöfen, Kiosks und
sehr schön. Dann würde ich fast sagen, sobald die Ausgabe 2 fertig ist, kommt ihr nochmal wieder, dann sprechen wir über Empathie. Bis hierhin aber erstmal viel Glück mit Ausgabe Nummer 1 und auf dass es das Transform-Magazin so lange gibt, bis was transformiert wurde in der Gesellschaft. Vielen Dank für euer Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.